Ja, wir haben ja die Einführung schon noch in Erinnerung von dem Jakobusbrief, dass es angenommen wird, dass der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus der Verfasser ist. Es gibt vier Männer im Neuen Testament, die namentlich erwähnt werden mit dem Vornamen Jakobus. Und da ist die Christenheit sich ziemlich sicher, dass es jetzt nicht der Jünger Jakobus ist, der Bruder von Johannes, sondern der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus. So wie auch wir glauben, dass der Judasbrief von dem anderen Bruder von Jesus geschrieben wurde. Dass der Judasbrief und Jakobusbrief von zwei Brüdern geschrieben wurden. Wir werden uns jetzt mal den Abschnitt, so wie wir das auch in der Aufteilung gesehen haben, mal zusammen in einem Zusammenhang lesen. Den Abschnitt also von 1 bis 12. Ich will noch einmal eindringlich bitten, wem das nicht zu viel ist, nimmt bitte die Bibel mit. Vielleicht sogar mit einem Notizbuch oder so, dass man sich auch für sich selber noch was notieren kann. Das ist im Nachhinein eine Bereicherung für jeden von uns. Wir werden das jetzt aber zusammenlesen und ich lese das nach der Übersetzung aus der Lutherbibel. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Freude zuvor. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gerne gibt und niemandem schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Wenn wir jetzt den Vers 1 lesen, dann haben wir, so wie das oft in den Briefen des Neuen Testaments ist, und man sagt, das war auch sehr üblich zu der Zeit, dass man Briefe so geschrieben hat, dass am Anfang der Schreiber erwähnt wird oder erwähnt sich selber, dann schreibt er die Adressaten, wer das empfangen soll, die Gegrüßten und dann der Gruß selber. Oder das Wort, was er an sie richtet. So lesen wir hier, dass Jakobus sich als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus nennt. Es ist eine sehr eindeutige Wiederbelegung, Bestätigung, dass dieses bei Jakobus zu diesem Zeit kein Zweifel mehr ist, dass Jesus Christus Gott ist. Er nennt das hier alles in einem Atemzug. Wenn wir die Vorgeschichte aus dem Johannesevangelium, aus dem Markusevangelium zu Hilfe nehmen, da wissen wir, dass es nicht immer so war, dass seine Brüder, seine Geschwister ihn erstmal sehr verdächtig behandelt haben. Sie haben das nicht so gesehen. Und somit ist das immer eine Offenbarung Gottes, die dann ein Mensch bekommt. Und wenn er im Glauben an den Herrn Jesus erst gefestigt ist und diesen Glauben, wenn der in seinem Leben Raum nimmt, dann ist das Wunder, was wir mit dem Kopf nicht verstehen können, für uns ein, wir lassen das oft einfach stehen, weil wir es nicht erklären können, aber wir sehen, dass die Aposteln das mit einer sehr großen Eindeutigkeit erwähnen. So wie Thomas, als er den Auferstandenen gesehen hat und das, was ihm geschenkt wurde, als es ihm, was er wünschte, ich will ihn erst sehen, ich will erst meine Hände in seine Wunde legen, dann fällt er auf seine Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. So, das bedeutet, gläubig werden an den Herrn Jesus Christus. Das ist sehr eng verbunden mit der Überzeugung und mit dem Glauben, dass Jesus Gott ist. Er nennt sich Knecht. So stellt Paulus sich vor, obwohl Paulus dazu auch noch immer den Zusatz schreibt, dass er auch ein Apostel ist. Jakobus lässt das aus und bezeichnet sich nur als Knecht des Herrn. Ja, welche Haltung nimmt ein Mensch an, wenn er sagt, er ist ein Knecht Gottes? In welchem Verhältnis stehen wir, wenn wir gläubig sind, wenn wir Kinder Gottes sind? Jetzt habe ich schon eins genannt. Welches Verhältnis haben wir zu Gott, zu unserem Herrn Jesus Christus? Hier wird Knecht genannt, ich habe das auch schon erwähnt, Kind Gottes. Welches Verhältnis gibt es noch? Diener, ja. Bruder. Freund. Kannst du es belegen? Ja, das stimmt. So hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ein Sklave weiß nicht, was sein Herr will, aber Freunde wissen es. Und ich nenne euch meine Freunde. Gibt es noch, was diese Beziehung zu Jesus ausmacht, was Glaube an ihn ausmacht? Bezeichnungen. Ich kann bei diesen jetzt erstmal bleiben. Ich denke, dass Paulus unterstreicht auch noch sehr stark den Gedanken eines Erben als ein Verhältnis, also Kindschaftsverhältnis und Knecht. Ein Knecht hat keinen Anspruch. Er hat keinen eigenen Willen im Sinne von, dass er ihn durchsetzen möchte oder darauf besteht oder irgendwelchen Anspruch. Er nimmt alles an, was der Herr sagt. Und wir merken das in der Christenheit, dass wir Menschen als die unvollkommenen Menschen, haben wir heute auch im Text gelesen, dass der Wunsch von Jakobus ist doch, dass wir im Glauben wachsen. Und das gehört auch zu, im gewissen Sinne, zu diesem Wort der Vollkommenheit. Dass man nicht so einseitig ist. Man kann jetzt sich alles andere ausschließen und sagt, ich bin nur Knecht Gottes. Das meint Jakobus nicht. Er nimmt auch alle anderen Segnungen an. Das sehen wir aus seiner Ausführung weiter. Aber ich kann auch auf einmal in diese Überheblichkeit kommen und da hineinwachsen, dass ich alles andere ausschließe und sage, ich bin ein Freund Gottes und alles andere brauche ich nicht. Dann ist das Einseitigkeit. Das ist immer gut. Deswegen nehmen wir die Bibel auch mal fortlaufend durch und lesen sie auch fortlaufend, damit wir unseren Glauben nicht selber bauen, sondern doch unseren Glauben immer an den Glauben der Apostel messen. Wie haben die geglaubt? Was haben die verstanden? Was haben die für Ansichten gehabt? Welche Verordnungen geben die uns? Was offenbaren sie von der Wahrheit Gottes? Ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in diese Vielfalt, die uns die Bibel gibt, uns auch dann in dieser Vielfalt diese Segnungen aus dem Glauben. Ich weiß, es gibt jetzt heute, ist mehr üblich, das Wort Beziehung zu brauchen. Nimm mir das nicht übel, wenn ich das nicht so oft brauche. Ich halte mich an dem alten Wort Glaube, weil für mich ist das das Gleiche. Glaube bedeutet Beziehung zu Jesus zu haben. Es ist nichts anderes. Und aus dem Glauben an Jesus entsteht ein Verhältnis, ein Zusammenhang. Da entsteht etwas. Und das hat sehr viele Seiten. Und hier sagt Jakobus, er betont hier, dass er daran einen großen Stellenwert legt, dass er Knecht ist. An die 12 Stämme in der Zerstreuung. Freude zuvor. Es ist seit der Gefangenschaft der 10 Stämme, der nördlichen Stämme, der Staat Israel wurde ja geteilt bei Salomos Regierung in zwei Reiche. Das nördliche Reich, da waren 10 Stämme, und das südliche Reich, da waren 2 Stämme. Und seitdem, dass das nördliche Reich erstmal in Gefangenschaft kommt und dadurch auch so geschlossen nie mehr zurückkam, nur später, als die 2 Stämme auch noch in Gefangenschaft kommen und dann aber durch Esra und Nehemia organisiert zurückkommen. Nimmt man an, dass diese 10 Stämme verloren gegangen sind. Ich kann das nicht ganz verstehen, weil einige so Aussagen wie hier an die 12 Stämme, wir wissen, das kann jetzt vieles bedeuten, verleitet mich aber zu sagen, dass die Stämme nicht verloren gegangen sind. Dass es die alle gibt. Denn eine zweite Stelle im Lukas-Evangelium hat mich mal auf diesen Gedanken gebracht, weil da wird Hanna erwähnt als eine Frau aus dem Stamm Assa. Und das war keiner von den 2 noch scheinbar gebliebenen. Also gab es zur Zeit Jesu doch noch von den anderen Stämmen auch Leute in Israel. Aber so versteht man das, glaube ich, auch, dass die nicht verloren gegangen sind in dem Sinne, dass es die nicht gibt, sondern die wissen nicht genau, zu welchem Stamm sie gehören. Deswegen, wenn jemand heute sagt, er weiß, zu wem er gehört, das sind immer Leute aus dem Stamm Juda und Benjamin. Wir können das aber so verstehen von der Heiligen Schrift, dieser Begriff 12 Stämme, der wird verwendet für das nationale Israel, also das heißt für alle Juden als Nation. Es wird verwendet für das die neutestamentliche Gemeinde, ob Juden oder Nichtjuden, das wird auch dafür verwendet. Paulus verwendet diesen Begriff. Ich glaube aber, dass hier Jakobus an alle gläubigen Juden schreibt. Die hat ja im Blick, was er dieses so erwähnt, dass es für ihn sein Volk ist, weil in Vers 18, da heißt das so, er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Schöpfung sind. Und das klingt auch sehr nach den Worten für wiedergeborene Menschen des Neuen Testaments. Und somit aber die Eingrenzung, dass es an die Gläubigen, an Jesus gläubig gewordene Juden gerichtet ist. Und das ist auch noch ein Beleg dafür, dass dieser Brief sehr früh geschrieben wurde, weil das war nur in der ersten Zeit. Und wir nehmen an, dass es das erste schriftlich von Gott gewollte, kanonisierte Buch ist des Neuen Testaments. Er hat in der Anfangszeit gab es noch diese starke Trennung, das sehen wir in der Apostelgeschichte, dass es noch kein Wagnis gab, Juden und Heiden in eine Gemeinde zu vereinen. Das war in Jerusalem am ersten sofort zum Problem geworden und somit haben die in Antiochia dann später das praktiziert, dass sie da eine Vereinigung erlebten, sonst hielten die sich an der ersten Zeit noch sehr voneinander fern. Später gab es immer wieder diese Gemeinden, wo auch Juden und Griechen in dem Herrn Jesus Christus so vereint wurden, wie Paulus schreibt, er hat diesen Zaun zwischen uns weggerissen. Das soll gelebt werden, das soll geübt werden, das soll praktiziert werden. Aber wir nehmen das so an, dass es wahrscheinlich am meisten zutrifft, dass es dann die 12 Stämme sind. Freude zuvor. Jetzt, wenn jemand eine Bibel mit hat, guckt mal, was bei euch in der Bibel steht, bei diesem letzten Abschnitt. Dieses Grußwort an sich, was steht da? Gruß zuvor. Freut euch. Das kommt daher, sagt man, dass es auch heute noch in der griechischen Sprache einen Gruß gibt, der das ausdrückt. Beides. Er wünscht oder empfiehlt dem anderen Freude und ist aber ein Grußwort. Man kann, wenn man so gegrüßt wird, kann man beides sagen. Er hat mich gegrüßt, aber ich kann auch sagen, er hat mir Freude gewünscht. Und deswegen ist das auch hier in den Übersetzungen, sagt man immer wieder, so näher, habe ich gelesen, kommt es doch dem Begriff als Befehlsform, die Empfänger sollen sich freuen. Und so sagt Herbert Janssen in einer Predigt, dass wenn wir mal mit knappen Worten den ganzen Inhalt eines Briefes, neutestamentlichen Briefes, erfassen wollen, ist es oft hilfreich, in dem Grußwort das zu finden. Das würde hier bedeuten, mit den vielen Einzelheiten, die wir jetzt lesen werden, will der Jakobus uns eins sagen. Er will uns helfen, er will uns unterweisen in dem, wie Christen sich freuen sollen. Wie der Weg ist, dass sie ein dankbares, freudiges Christenleben haben können. Werden wir jetzt vielleicht in den Einzelheiten gar nicht so merken, aber Wollen wir sehen zu der ersten Aufforderung, die jetzt folgt in den Texten von Verse 2 bis 11. Meine Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Die haben wir schon. Er beginnt damit, dass er sagt, das will ich. Dass ich will, dass ihr euch freut. Wir können das vielleicht umschreiben mit einem richtigen Verhalten in der Versuchung, in der Prüfung, in der Anfechtung. Es gibt auch so viele Worte dafür. Die Übersetzungen variieren da auch immer wieder und wir merken, dieses Wort kann wiedergegeben werden wie Prüfung, Anfechtung, Versuchung. Wir werden mal sehen, worin da die kleinen Unterschiede sind und worin sie eine Einheit haben, diese Worte. So beginnt er mit einem Befehl und gibt das nicht als eine neutrale Form weiter, sondern schon als eine Befehlsform. So sollen wir das machen. Nicht irgendwie anders. Oder wie es eben uns, wie wir oft sagen, es ist eben meine Erfahrung. Sondern er sagt, so soll es sein. Es ist eine Befehlsform mit sehr deutlichen Worten. Wir sollen es für Freude erachten, wenn wir in mancherlei Anfechtung fallen. Wir können das sagen, dass es wirklich jetzt ein Abschnitt ist, das uns hilft, in den Anfechtungen des Lebens richtig zu reagieren. Wir sollen lernen, in Anfechtungen richtig zu reagieren als Christen. Das ist der kurze Sinn von diesem Abschnitt, den wir jetzt betrachten. Prüfungen werden immer kommen. Es ist Gottes Mittel, wie der Glaube auf die Probe gestellt wird. Der Glaube wird geprüft. Das lässt hier Jakobus mit sehr großer Eindeutigkeit durchklingen. Aber wie wird der Glaube geprüft? Wie wird das? Wie geschieht das? Wie geht das vonstatten? Ich denke, das ist auch sein Anliegen und das werden wir in den weiteren Texten nach dem Vers 12 betrachten. Ich nehme das jetzt mal kurz voraus. Wenn wir das in den sehr grob untergliedern, da können wir das schon mal sagen. Es gibt für dieses Wort, was in Deutsch unterschiedlich übersetzt wird, aber einen griechischen Begriff. Und es unterscheidet sich oft in dem, nicht in dem, was ein Mensch erlebt, auch nicht in dem Ergebnis, was passiert nach so einer Prüfung oder Versuchung, sondern es unterscheidet sich in dem, von wem kommt das. Das macht den Unterschied aus. Das wird Jakobus weiter erklären und sagen, wenn eine Prüfung von Gott kommt, dann hat er niemals die Absicht, uns zu verleiten zu Sünde. Wenn eine Prüfung, Anfechtung, Versuchung vom Satan kommt, dann hat er das sehr wohl. Und darin liegt ein großer Unterschied, also oft gar nicht in dem Erleben, auch nicht an dem Gegenstand der Versuchung, sondern an dem, von wem kommt es. Wer ist der Urheber? Von wem wird das uns nahegebracht? Wir werden das in dem späteren Text noch einmal bestätigt finden, dass Jakobus das erklären will. Und ich denke, im Groben und Ganzen kann man das aus vielen Worten des Neuen Testaments so genauso ableiten. Was ist die erste Aufgabe, wenn wir geprüft werden? Und jetzt beschreibt er eine Prüfung nicht zum Sinne, sondern schon eine Prüfung, die einem Christen widerfährt von Gott. Das ist jetzt der erste Abschnitt bis Vers 12. Das ist so eine Prüfung, die kommt auf uns Menschen und sie wird von Gott gegeben. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie soll ein Christ sich verhalten? Was ist die erste Aufgabe in den Prüfungen? Und die erste Aufgabe ist in diesem Befehl. Wir sollen uns freuen. Das ist jetzt erstmal ein Widerspruch, denke ich, für uns alle. Das ist gar nicht so angenehm und das kann man auch nicht immer verstehen und sagen, wie kann das sein? Wenn hier jetzt keine andere Erklärung kommt, da kann ich damit nichts anfangen. So denken wir vielleicht. Gottes Absicht mit der Prüfung ist nicht, uns zu Fall zu bringen, sondern sie ist gut. Nach unserer Erfahrung ist nicht jede Prüfung gut. Im Hebräerbrief ist das sehr gut ausgedrückt, da schreibt er und sagt, wenn wir da drin stecken, dann erleben wir das nicht als Freude. Aber danach, wenn sie die Frucht erst bringt, dann verstehen wir das. Dass es doch freudig sein kann. Nur, er will das, dass wir das vorher wissen. Dass wir das nicht auf dieses Danach lassen und nur mit dem Erleben immer, sondern auch zuvor. Wissen, hier habe ich es jetzt mit meinem lieben Vater im Himmel zu tun. Der will mir nichts Böses. Der ist mir nicht böse. Aber mein Glaube, und das ist diese Lehre dieser Anfechtungen, der kann nicht ohne Last. So wie wir Menschen, die Männer und Frauen, die lange im Weltall sind, in diese ISS-Station, ich glaube, so heißt die, die brauchen da ständig Übungen. Widerstand, da haben sie das nicht. Wir haben das hier von der Schwerkraft der Erde. Haben wir jeden Tag Training, da ist das nicht. Wenn die zurückkommen zur Erde, sind die komplett schlaff, wenn die da nicht ständig trainieren. Weil die haben das nicht, sie haben keinen Widerstand und dann übt sich auch nichts. Und so sagt die Bibel uns auch, Schwierigkeiten im Leben sind nicht böse Absichten Gottes, sondern sie sind da und die erhalten unseren Glauben im Leben. Auch wenn wir das anders erleben. Und wenn wir das auch so erleben, wie es im Hebräerbrief steht, dann soll uns das nicht wundern. Aber Jakobus sagt, wir sollen daran geübt werden, so zu denken, wie Gott denkt. Und von vornherein wissen, es ist was Gutes. Es ist was Hilfreiches. Freut euch. Was nicht automatisch kommt, was nicht von alleine ist. Aber wenn das alles so stimmt, dann kann ich das auch verstehen, wenn uns das auch nicht in dem Moment eine Hilfe ist. Und ich denke, wie oft kommen wir zu dem Punkt, dass Menschen sagen, ich kann gar nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin müde. Das geschieht auch so oft. Und das ist auch nicht das, was nicht Platz hat in unserem Leben. Aber deswegen befassen wir uns gerade mit dem Wort Gottes. Wenn wir das nicht lesen würden in der Bibel, ich wäre nie auf so einen Gedanken gekommen, dass Schwierigkeiten was Gutes ist. Dass Schwierigkeiten hilfreich sind. Dass Schwierigkeiten ein Grund sind, worüber man sich freuen soll. Darauf wäre ich nie gekommen. Weil ich das nicht so erlebe. Von meinem Erleben her kann ich das nicht bestätigen. Wenn ich aber das lerne aus dem Wort Gottes, dann weiß ich das. Und das sagt er auch. Das sollen wir. Wir sollen uns daran üben, das so zu sehen. Die zweite Aufforderung, der uns sagt, liegt in, wir sollen erstmal die Prüfungen, in den Prüfen lernen, uns zu freuen. Was sich nicht leicht gibt, aber es ist durchaus richtig, weil Gott dahinter steht. Unser liebender Vater, der uns jetzt nicht böse ist, nicht im Stich gelassen hat, uns nur als Kinder Training macht, den wir unbedingt brauchen, damit der Glaube lebt. Der zweite Befehl ist in dem Vers 3 enthalten. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. So, der zweite Befehl ist, wir sollen wissen. Und hier erklärt sich was. Hier gibt es uns eine logische Hilfe, dass wir sagen können, gut, hier weiß ich jetzt wenigstens, warum das gut ist. Es bewirkt was Gutes. Es bewirkt Geduld. Geduld. Und dann kommt er zu einem komplizierten Wort. Wenn wir die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen seid, ganz seid und keinen Mangel habt. Vielleicht entsteht bei uns doch die Frage, wie versteht sich das mit dem Gebet, das Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung. Und freue dich, dass es Versuchungen gibt. Ja, gibt es dazu Gedanken? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein bisschen mitreden. Mit Denken, deswegen fordere ich mal heraus, wie können wir diese zwei Worte der Heiligen Schrift verstehen und ohne dass wir da in einen Widerspruch darunter verstehen. Ja, ist jemand, der dazu einen Gedanken hat? Ja, Rudi.
Ja, ich denke, das liegt an der Quelle der Versuchung oder der Prüfung. In dem Gebet, was du gerade erwähnt hast, heißt es, führe uns nicht in die Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Mhm. Damit ist der Satan gemeint. Und die Versuchung kann uns auch keine Freude bringen, weil Satan ganz andere Ziele hat. Und Prüfung von Gott hat das Ziel, um uns zu stärken, um uns in die Ewigkeit zu bringen. Darum können wir uns darin freuen, das ist meine Meinung.
Ja, gut. Ich glaube, es ist eine sehr überzeugende Erklärung von dem, weil es zwei unterschiedliche Quellen sind, weil wir gesagt haben, daran ist auch der große Unterschied. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Wie kann das sein? Wie ist wenn wir unsere Schwierigkeiten, und wir kennen das jetzt, wenn wir das jetzt mal mit diesem komplizierten Wort Anfechtung mal umschreiben auf unsere Lebenssituation. Das sind ja, wir nennen das heute Hindernisse im Leben, Schwierigkeiten verschiedener Art. Er nennt es von Anfang an so vielerlei. Er wird hier ein Beispiel bringen von Reich und Arm. Aber diese Schwierigkeiten sind ja vielerlei. Wir nennen die heute vielleicht Stresssituation oder Probleme, Lebensbewältigungsprobleme, Beziehungsprobleme, ganz verschiedene Art. Das, was wir auch als unangenehm im Leben erleben. Wie kann das Vollkommenheit bringen? Wie kann das Gutes hervorbringen? Wie kann das in uns Gutes wirken? Wir erleben das innerlich vielleicht ganz anders. Wenn ich eine Prüfung bestehe, dann kann sein, dass ich von den bestimmten Gütern dadurch weniger habe. Zum Beispiel, ich bestehe eine Prüfung, die von Gott war, und ich habe weniger Geld dadurch, habe weniger Gesundheit dadurch, aber ich habe die Prüfung bestanden. Aber was wird vollkommen? Was wird mehr? Was stärkt sich? Ich denke, es sind einfach nur andere Werte, die mehr werden. Es wird mehr Vertrauen, mehr Glauben zu Gott. Das wird wachsen. Diese Werte des Glaubens, die werden wachsen. Das andere kann sein, dass es wirklich darunter leidet. Wir haben ja dieses oft für uns, wahrscheinlich doch für mich persönlich unverständliche Wort im Hebräerbrief, dass Jesus, der Knecht Gottes, durch Leiden vollkommen wurde. Es bringt nicht mehr äußerliche Güter ein, aber es sind innere Güter, die da wachsen, die da zu dieser Vollkommenheit kommen. Und vollkommen, werden wir gleich sehen, in Vers 5, ist nicht in dem Sinne gemeint, dass wir endlich mal auf dem oberen Treppchen angekommen sind und uns nichts mehr behaftet, jetzt sind wir vollkommen. So nicht. Ich glaube, er meint damit, und hier kommt einfach in Vers 5 das zum Vorschein, dass er damit nicht versteht, eine endgültige Vollendung hier als Christ, sondern dass es immer in die Richtung geht, zum Herrn Jesus ähnlich. Er soll sich in die Richtung bewegen. Vollkommen meint er hier nicht ein Endstadium, weil er kommt sofort darauf und sagt, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, weil er mit Mangel aufgehört hat, in Vers 4, er soll keinen Mangel haben, kommt er auf dieses Wort Mangel in Vers 5 und sagt, es wird Mangel geben. Ihr habt Mangel. Es bedeutet nicht eine Vollendung, die wir erreichen sollen. Es wird immer bei euch Mangel geben. Und dieser Mangel, den sollen wir auffüllen durch Gebet. Und dann kommt er auf diesen Gedanken, wie man betet, erhörlich. Aber es wird abgeleitet von dem Vollkommenheitsgedanken, den wir hier nicht missverstehen sollen. Es ist kein Vollkommenheitsgedanke der Vollendung, sondern ein Gedanke, der Mangel zulässt, der Mangel aufweist. Mangel ist da. Aber es soll immer in die Richtung gehen, das Ebenbild Jesu wird sich auch durch diese Prüfungen vollenden. Weißt, wenn wir jetzt nur auf unser Menschsein schauen, dann werden wir sehr entmutigt. Wie oft sagen wir, da ist doch nichts passiert, ich bin so viele Jahre Christ. Wo bin ich Jesus ähnlicher geworden? Und diese Schwierigkeiten, die erdrücken mich, da werde ich höchstens noch schlechter. Ich werde nervös, ich werde unbehalten, ich werde kraftlos. Schwester, wir haben von Anfang an diesen Befehl gehört. Freut euch, wenn Prüfungen kommen. Auch wenn wir das denken, dass wir geschwächelt werden und dass es sich nichts entwickelt. Es stimmt nicht. Ohne diese Prüfungen kann sein, dass wir unseren Glauben sehr dünn haben werden. Jetzt meinen wir, der ist schwach und klein und hat nichts gewirkt. Ohne die würde das wirklich schlimm aussehen, noch viel schlimmer. Deswegen wollen wir uns daran üben, den Glauben so zu sehen, wie die Aposteln unseres Herrn Jesus es sahen. Und er sagt, übt euch darin, in Schwierigkeiten zu wissen, wir haben einen Vater im Himmel und er ist gut. Und er hat gute Absichten mit mir. Ob ich das jetzt verstehe, ob ich alles schaffen werde, aber das wird uns Freude bringen. Und in dem sollen wir uns üben, dass das so ist. Unsere Zeit ist vorgerückt. Wir werden in dem Gebetsteil das ganz praktisch machen, so Gott will, und wir leben in eine Woche hier fortsetzen. Ich würde sehr empfehlen, dass wir den Text uns noch mehrmal durchlesen und den folgenden Text auch, damit wir den größten Nutzen davon haben, von dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist unser Speise, ist unser Licht. Wir werden ohne das Wort Gottes nicht auf die Wahrheit alleine kommen. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach zu großer Widerspruch. Nimmt allein die Bergpredigt. Die spricht alles gegen uns Menschen. Das heißt, gegen unser menschliche Logik. Wir suchen alles andere, als was da steht. Und er sagt aber, die Seligkeit ist da. Und wenn das Wort Gottes das nicht sagen würde, ich würde darauf nicht kommen. Wir werden zusammen jetzt ein Lied singen und dann können wir mit dem Gebetsteil beginnen.